Als wir heute Vormittag gebetet haben für den Gottesdienst und wir an die Mütter gedacht haben, habe ich ein Bild von Gott bekommen oder einen Eindruck von Gott bekommen, dass heute ein Tag der weichen Herzen ist und dass heute natürlich auch eine Chance ist, da wo wir unsere Mütter ehren, dass eventuell Beziehungen zwischen Mütter und Töchtern oder Mütter und Schwiegertöchtern wiederhergestellt werden, wo sie nicht so laufen, wie du dir das vorstellst oder wie Gott sich das vorstellt. Und ich habe dazu einfach den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, wenn du eine Mutter bist, du erwartest vielleicht heute, dass deine Tochter, deine Schwiegertochter sich bei dir meldet und sagt, herzlichen Glückwunsch, ich hab dich lieb. Aber ich habe dieses Gefühl, dass Gott zu dir sagt, heute ist auch eine Chance, dass du auf deine Tochter und dass du auf deine Schwiegertochter zugehst und ihr mal sagst, ich hab dich lieb. Weil sie braucht das genauso zu hören und sie sehnt sich auf genauso eine Art und Weise, das zu hören, dass sie von dir geliebt bist, wie du das von deiner Tochter gerne hören möchtest. Okay, also für euch ihre Chance, ihr könnt eure Töchter, eure Schwiegertöchter anrufen und sagen, ich weiß, vielleicht hast du es auch in der Predigt gehört, ich mache es nicht nur, weil es der Prediger gesagt hat, sondern weil ich dich wirklich von Herzen lieb habe. Vielleicht ist es ein Neuanfang für eure Beziehung. Okay, und Gott, jetzt bitten wir dich einfach, dass du mit uns bist, dass wir deine sanfte Stimme und dein Wachrütteln hören, dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern gleichzeitig deinen Heiligen Geist spüren, der uns Kraft gibt, der unsere Augen öffnet, der uns Visionen gibt und der uns in die Gegenwart des Vaters führt. Amen und Amen. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen einen alten Kirchenvater gelesen, der heißt Chrysostomus und ich habe euch sogar ein Bild von ihm mitgebracht. Der hat im 4. bis 5. Jahrhundert gelebt, war ein sehr eloquenter Prediger. Also zu dem sind die Leute in Scharen gekommen, weil Chrysostomus heißt der Goldmündige. Also der sozusagen, wenn er spricht, wie wenn Gold aus seinem Mund kommt. Tja, das wünsche ich mir auch, diesen Titel einmal in meinem Leben zu bekommen. dieser Kirchenvater ist wirklich ein Beispiel, ein Vorzeigekirchenvater der Christen, weil er sehr kompromisslos gepredigt hat, sich seine Botschaft nicht vermischt hat mit dem Geist der damaligen Zeit, zumindest was Geld und Luxus angeht, hat er einen sehr einfachen Lebensstil gepredigt, dass man einfach Christus nachfolgt und ihm lieb hat. Und dennoch hat Chrysostomus einen blinden Fleck in seinem Leben gehabt und auch in seiner Lehre. Und was zum Beispiel Chrysostomus gepredigt hat, ist, dass die Katechumen, also das sind Leute, die sich gerne taufen lassen wollen, aber zur damaligen Zeit erst einen Alpha-Kurs mitmachen mussten, bevor sie sich taufen lassen konnten. Aber damals hieß das noch nicht Alpha-Kurs, sondern so Katechumen-Kurs. Dass wenn einer von denen sich meldet zum Alpha-Kurs, einen Alpha-Kurs mitmacht, aber Ostern noch nicht da ist, wo der die Chance war, sich taufen zu lassen, und er sozusagen Ostern schon stirbt, er keine Hoffnung hat auf den Himmel. Es sei denn, dass der Rest der Gemeinde in seinem Namen Almosen gibt oder sozusagen für den Toten betet. Das heißt, Chrysostomus hat gepredigt, dass, keine Ahnung, wenn Michael unglücklicherweise gerade im Alpha-Kurs ist und sterben solle, da drüben sitzt er, es unsere Aufgabe ist, Almosen zu geben. Und ich zum Beispiel dann den armen Daniel sage, du Anja, guck hier, hast du mal 5 Euro für einen Döner. Übrigens ist es nicht von mir, sondern das ist von Michael. Dann hat er noch eine Chance, in den Himmel zu kommen. Und ich lese das so und denke mir, meine Güte, also Chrysostomus, liest du deine Bibel nicht? Oh, weißt du denn nicht, dass in dem Augenblick, wo ein Mensch zu Christus guckt, zu Jesus guckt und sagt, ich brauche dich, ich glaube an dich, vergib mir meine Sünden, du übergetreten bist vom Tod ins Leben und schon ewiges Leben hast. Und da ist eben dieser blinde Fleck von Chrysostomus, man nennt das auch eine gewisse Generationenblindheit. Generationenblindheit heißt einfach, du lebst innerhalb einer Generation und aufgrund dessen, dass alle so denken, merkst du nicht, dass du eigentlich falsch liegst, dass du eigentlich den Anspruch des Neuen Testamentes nicht erfüllst. Jetzt können wir natürlich auf Chrysostomus schimpfen und sagen, der ist ja nicht ganz dicht in seiner Birne. Oder wir können uns mal fragen, wo haben wir denn die sogenannte Generationenblindheit? Denn eine Sache ist klar, wir haben das genauso. Vielleicht nicht bei der Katechumenlehre oder beim Alpha-Kurs, aber irgendwo in unserem Leben leben wir garantiert eingelullt von dem Geist, der uns umgibt, und leben nicht auf die Art und Weise, wie das Neue Testament es uns vorgibt, einfach weil es wir nicht sehen. Wir übersehen es einfach, weil wir von dem Gegenwärtigen, was uns berührt, so eingenommen sind. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel, woran das man zum Beispiel sieht. Könnt ihr euch, jeder von euch war doch schon mal in einer älteren Kirche, Lutherkirche irgendwo, die ein bisschen älter als 200 Jahre ist. Wo ist die Kanzel? Oben. Und wenn der Prediger predigt, verschwindet er hinten irgendwo hinterm Vorhang, dann knarrt es gewaltig und dann siehst du ihn so eine alte Wendeltreppe nach oben gehen und dann erscheint er irgendwo ganz oben und du guckst nach oben runter. Warum ist in diesen Kirchen die Kanzel oben? Damit der Prediger treffsicher seine Bibel auf den werfen kann, der nicht zuhört. Da hat er einen guten Überblick, ne? Nein. Die Kanzel ist da oben, weil man mit einer ganz anderen Einstellung im 16., 17. und 18. Jahrhundert in den Gottesdienst gegangen ist als wir heute. Wir heute gehen in den Gottesdienst in die Einstellung, oh, wir hatten so eine harte Woche, jetzt bin ich mal dran, jetzt muss der Prediger mich mal ein bisschen aufbauen und ein bisschen meine Seele streicheln und mal was Gutes tun und mich gut unterhalten. Weil ansonsten guck ich Frühstücksfernsehen und bleib zu Hause. Und wer, der macht das nicht, dann schimpfen wir in der Familie über den Prediger, der so lahmarschig was davon erzählt. Und früher war die Einstellung ganz anders. Früher war die Einstellung, die Menschen kommen, um aus Ehrfurcht, um dem Respekt Gottes, dem Wort Gottes zuzuhören. Und der Prediger in seiner Lesung und der Auslegung des Wortes Gottes symbolisiert das Reden Gottes. Und da war es unvorstellbar, dass der Prediger sich auf dieselbe Stufe mit dem Publikum begibt. Sondern der Prediger aufgrund dessen, dass er Gottes Wort auslegt, ist wesentlich weiter oben als die Zuhörer. Und die Zuhörer haben diese Einstellung, wir schauen auf dich, Gott, sprich zu uns, dein Diener hört. Ja? Wie hat sich denn die Einstellung geändert? Enorm. Und so ist es bestimmt in ganz vielen Dingen, wo einfach der Zeit der Welt, in der wir uns leben, sozusagen unseren Blick verhindert, die Dinge so zu sehen, wie sie im ersten Jahrhundert wirklich waren. Und mich bewegt seit 2 Jahren eine Sache, die mir wirklich Sorgen bereitet, wo ich sehe, dass mein eigenes Leben und das Leben der Christen in Deutschland in manchen Aspekten wirklich von dem Christsein des ersten Jahrhunderts ein ganzes Stück entfernt ist. Und ich frage mich manchmal, ob ich nicht oder ob wir nicht so eine Art abgespecktes Semi-Christsein leben, weil es einfach so unterschiedlich aussieht zu dem, wie die Leute im ersten Jahrhundert gelebt haben. Und dazu möchte ich einfach euch heute die Bibelstelle zeigen. Steht in Kapitel 10, vom Vers 24 an. Ich nenne mal die Predigt heute die große Verheißung. Wir wissen, dass Jesus unwahrscheinlich tolle Dinge verheißen hat. Wer letzte Woche bei Renee da war, sie hat darüber gepredigt, dass er uns verheißen hat aus Römer 8, dass wir niemals verdammt werden, wenn wir an Christus glauben. Dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, wenn wir ihn lieben und von ihm berufen sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Tolle Verheißung. Dass er uns verheißen hat, immer mit uns zu sein, wo immer wir sind, durch dick und dünn. Er wird uns niemals verlassen, wenn wir ihn brauchen. Und hier in Kapitel 10 verheißt uns Jesus ebenfalls, naja, etwas Ungemütlicheres. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, sagt Jesus, und ein Sklave nicht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mal mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht offenbar gemacht werden wird. Das heißt, was hier Jesus verheißt, eine große Verheißung, ist, dass es normativ für einen Christen ist, Mut zu haben, für Jesus in Worten und in Taten einzustehen. Und als Konsequenz dessen, dass wir uns öffentlich zu Jesus bekennen und seinen Namen weitertragen, dass Schwierigkeiten in Form von belächelt sein, verachtet zu sein und verfolgt zu sein, wir um seinetwillen erleben. Und Jesus sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Das heißt, es ist ein ganz einfaches Prinzip, dass ein Jünger nicht mehr Privilegien hat oder ein Schüler nicht mehr Privilegien hat als ein Lehrer. Also zu meiner Zeit war das noch so, der Lehrer durfte sich bei der Essensausgabe vordrängeln. Ich habe davon Nadja erzählt und hat gesagt, erzähl ihn das bloß nicht, das ist schon aus dem vergangenen Jahrhundert, wann du zur Schule gegangen bist. Heute ist es so, dass die Lehrer bessere Parkplätze haben als die Schüler. Das ist das Privileg der Lehrer heute. Das heißt, es ist dem Schüler nicht erlaubt, sozusagen an der Schuleingangstür zu parken und der Lehrer muss sich irgendwo an den Seitenstraßen seinen Parkplatz suchen, sondern zuerst in Ehre und Würde kommt der Lehrer und dann kommt der Schüler. Selbe Beispiel wie mit dem Sklaven und seinem Herrn. Als ich gearbeitet habe und eine Ausbildung bei der Bank gemacht habe, also wenn du da zu spät gekommen bist, gab es echten Ärger. Der Chef durfte eintrödeln, wann immer er wollte. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat sich in seinen Ledersessel geknallt, hat seine Füße hochgelegt und die Zeitung gelesen, die FAZ gelesen. Das hätte ich mir mal als Azubi erlauben müssen. Das heißt einfach, der Azubi hat nicht dieselben Rechte wie der Lehrer. Und jetzt sagt Jesus, wenn ich nicht das Privileg gehabt habe, von Verfolgung frei zu sein, sondern wenn sie mich Beelzebul genannt haben, das heißt Herr der Dämonen. Das ist ein ziemlich übles Schimpfwort, zu einem ziemlich tollen Jesus zu sagen. Wenn sie mich Herr der Dämonen genannt haben, wenn ich keine Anerkennung gefunden habe unter der Gesellschaft, sorry, dann werdet ihr davon nicht befreit und zu sagen, ja, aber ich möchte das nicht. Wenn der Herr das Recht nicht gekriegt hat, die Jünger erst recht nicht. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, stellt euch darauf ein, wenn ihr mir nachfolgt, dass Schwierigkeiten, Verachtung, Verleumdung, belächelt sein, bis zu dem Punkt, dass man euch so sehr verfolgt, dass ihr euer Leben gibt, auf euch zukommt. Ich möchte das ein bisschen qualifizieren. Weil manchmal so ein bisschen der Eindruck entsteht, naja, also wenn ich jetzt sage, ich will Jesus nachfolgen, dann weiß ich, dann kommt also ein Leiden auf mich, das ist so schlimm und eine neue melancholische Lebenseinstellung muss ich mir angewöhnen, weil ich doch für den Herrn leiden will. Meint Jesus nicht damit. Guckt euch zum Beispiel mal an, was im ersten Jahrhundert passiert ist, nächste Bibelstelle bitte, als Leute Jesus gesagt haben, wir wollen dir nachfolgen. Da sagt Paulus, ihr habt das Wort des Herrn in viel Drangsal und mit viel Freude im Heiligen Geist aufgenommen. Das heißt, Jesus nachfolgen, wenn Jesus hier sagt, passt auf, es kommt Leid auf euch zu, meint er nicht damit, die neue melancholische, depressive Stimmung ist dein Lebensziel als Christ. Halleluja, Amen, der Herr segne dich auch damit. Nein! Du nimmst Jesus auf, es wird nicht einfacher in deinem Leben, sondern du wirst belächelt von Nachbarn und trotzdem ist es es wert, weil du wirst eine Freude erleben, wo du sagst, die Freude will ich haben. Lieber habe ich die Freude und das Lächeln meiner Nachbarn als die Gunst meiner Nachbarn und ich sitze gelangweilt auf meinem Fernsehersessel. So haben die Leute im ersten Jahrhundert gedacht. Halleluja. Nächste Bibelstelle, genau nochmal dasselbe. Schreibt jetzt Petrus, ihr jubelt, jetzt trotz mancherlei Versuchung, durch die ihr betrübt worden seid, ihr glaubt an Jesus Christus, den ihr nicht gesehen habt, und jubelt ihn mit unaussprechlicher und verherrlicher Freude. Das heißt, auch hier erleben die Christen im ersten Jahrhundert eine unbeschreibliche Freude, trotzdem, dass es in so manchen Bereichen schwierig geworden ist. Okay. Zurück zu Jesus. Das heißt, Schwierigkeiten bedeutet nicht, depressiv zu werden, nur weil du Christ bist, sondern genau das Gegenteil. Dann sagt nächste, vielleicht können wir die Folie weitermachen. Als nächstes sagt Jesus wieder was ganz Interessantes. Er sagt hier: Fürchtet euch nicht nur von deinen Nachbarn, die so müde auf dich gucken und zu den anderen Nachbarn lästern, etc., etc. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht offenbar werden gemacht wird. Diese Bibelstelle hat mir also über Jahre Angst gemacht. Aufgrund dessen, dass ich sie einfach mal so gelesen habe, ich habe das, was vorher war, vergessen und was nachher war, vergessen, habe das gelesen, habe gedacht, es ist nichts verdeckt, im Himmel wird alles aufgedeckt werden, und habe ich mir das so vorgestellt, wie das so ist. Ich stehe so vor Gott und sage so: Jesus, ich liebe dich, du bist so toll. Und dann steht kein anderer Keil neben mir und sagt: Sag mal, Dirk, das war also doch nicht so ganz die Wahrheit, die du mir da vor 150 Jahren erzählt hast in der Schandauer Straße 60. Und ich gucke so ganz betroffen, alle Leute gucken auf mich, sind ja ziemlich viele Leute im Himmel. Und Keil sagt: Du musst gar nicht so verdutzt gucken, es wird sowieso alles offenbar werden. Jeder wird sehen, dass du gelogen hast. Und das war einfach so ein ungemütliches Bild, das mir fast so ein bisschen die Freude auf den Himmel geraubt hat. Und ich hoffe, das Bild wird für dich auch ein bisschen ungemütlich, weil wenn das wahr ist, heißt das, dass ich eines Tages sehen werde, was du über meine Predigt gedacht hast. Und Gott sei Dank, ich habe gute Nachrichten für dich. Die Bibelstelle heißt was ganz anderes. Denn sie steht nämlich in einem Kontext. Das heißt, guck mal, Kontext ist: Nachbarn reden über dich, Nachbarn lästern dich, sie werden dich verfolgen. Und in dem Kontext, sagt Jesus, macht dir keine Angst. Es wird eines Tages alles aufgedeckt werden, wie es wirklich ist. Das heißt, was Jesus hiermit sagt, ist: Pass mal auf, die große Wende wird kommen. Und es gibt einen Tag, an dem ich widerstehe und alle Menschen in meiner Gegenwart stehen werden. Und dann wird es sich erweisen, dass dein Glaube und dein Bekenntnis zu mir schlau, richtig und aus einem guten und ehrlichen Herz gekommen ist. Und es wird offenbar werden, dass diejenigen, die dich verfolgt haben, die dir Schlechtes gewünscht haben, dass es aus einem bösen Herzen gekommen ist. Und dass es dumm und töricht von ihnen ist, den herrlichen Sohn Jesus Christus nicht anzunehmen. Das wird offenbar werden. Es wird eines Tages offenbar werden, dass Glaube an Jesus das Beste, das Wertvollste und das Sinnvollste war, was es jemals gegeben hätte. Und dass Verfolgung des Glaubens, also aus einem bösen Herzen gegenüber einem großen und herrlichen Gott kommt. So. Ich gucke ab und zu mal auf die Uhr und blätter mal ein bisschen. In Anbetracht dessen, dass es eine zukünftige Welt gibt, die realer, lang andauernder und großartiger ist als das, was jetzt ist, sagt Jesus: Schäme dich nicht, für mich einzustehen. Und jetzt kommt es in Vers 27, das nächste, die harte Rede, die gleich unseren blinden Fleck ein bisschen offenbart. Was ich dir im Dunkeln erzähle, sagt Jesus, damit meint er im Verborgenen, was ich dir im Geheimen sage, rede im Licht, und was ich dir ins Ohr flüstere, ruf aus den Dächern hervor. Ich weiß nicht, wie du die Bibelstelle praktisch in deinem Leben umsetzen willst, weil es ist ein Befehl von Jesus. Das heißt, ich hoffe, du überlegst dir schon, wie du das machen wirst, von den Dächern zu predigen. Wir wohnen im dritten Stock und dann kann man auf dem Dachboden, da gibt es eine Luke, da könnte man raus. Aber ich glaube nicht, dass das war, was Jesus damit sagen wollte. Sondern im ersten Jahrhundert gab es natürlich Flachdächer. Das Wetter war auch wesentlich besser als in Deutschland. Man konnte wesentlich mehr Zeit auf diesen Flachdächern verbringen. Und unten konntest du auf die Straße gucken. Und es war natürlich auch wesentlich mehr los. Und weniger Autos als heute, sprich gar keine. Und du konntest die Chance nutzen, zu den Leuten unten so ordentlich runter zu brüllen und alle haben es mitgekriegt. Und ich glaube trotzdem nicht, dass Jesus das wieder wortwörtlich gemeint hat und gesagt hat, also alle Christen müssen sozusagen Balkonprediger werden. Sondern, ich glaube, was er damit meinen wollte, ist diesen Kontrast symbolisch auszudrücken. Was ich dir in deiner stillen Zeit sage, wenn du die Bibel liest und du einfach merkst, Jesus, du bist so gut. Denn nachdem du das gehört hast, nachdem du gesagt hast in deiner Zeit mit Gott, oh Jesus, ich liebe dich, sagt Jesus, dann behalt's nicht für dich. Sondern in dem Augenblick, wo du meine Stimme hörst und hörst, wer ich bin, versuche es so öffentlich und so publik wie möglich zu machen. Wie, als wenn du durch die Dachluke gehst und von oben raus zu allen Leuten rufst, hallo, ich wollte euch nur mal sagen, Jesus ist ganz prima. Das ist, was Jesus meint. Nicht für dich behalten, sondern laut in die Öffentlichkeit nach Möglichkeit suchen. Wie kann ich jemandem was weitergeben, was ich von Jesus weiß? Das ist eine Anforderung, ein Befehl. Sei kühn, wage etwas. In der Aussage von Jesus sind geheime Christen ein Widerspruch an sich. Und dann sagt Jesus, pass mal auf, wenn du das machen wirst, wenn du es versuchen wirst, anderen Leuten was von Jesus zu erzählen, wird es automatisch passieren, dass Gegenwind kommt. Und dann sagt er, fürchte dich nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchte dich vielmehr vor dem, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag in der Hölle. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, sag es laut und nimm in Kauf zu seinen Jüngern. Wir müssen ja noch nicht mal nachdenken, was es für dich bedeutet. Lass es erstmal sehen, was es für die Jünger damals bedeutet und dann kriegt den Schock, was es für dich bedeutet. Sag es laut und die Jünger sagen, naja, es ist im Moment gerade so, die Stimmung gegenüber Christen ist gerade nicht so gut. Und Jesus sagt, macht nichts, sag es trotzdem. Und die Jünger sagen, es könnte sein, sie bringen mich um. Und Jesus sagt, ich weiß, sag es laut. Und das wird uns schockieren, weil was hinter diesem, der eine Vers kommt nach dem anderen, steht, ist Folgendes. Jesus sagt, mich zu bekennen in Wort und Tat ist wichtiger als dein Leben zu behalten. Mich zu bekennen in Wort und Tat ist wichtiger als dein Leben zu behalten. Ich weiß, es ist ein starkes Stück, aber der Text sagt, es ruft es von den Dächern und wenn sie euch dafür euer Leben nehmen, habt keine Angst davor. Habt keine Angst, sagt Jesus, vielleicht können wir wieder mal weitermachen am Text, denn, jetzt kommt der Grund, warum du keine Angst haben sollst, es ist überhaupt nicht schlimm, deinen Körper zu verlieren. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und Jesus verachtet dabei nicht unseren Körper. Nein, er hat ihn ja gemacht. Er hat ihn auf wundersame und erstaunliche Art und Weise gemacht. Er achtet ja die Erhaltung und die Wertschätzung des Lebens. Aber manchmal und im Vergleich zu gewissen Dingen wird die Wertschätzung oder tritt die Wertschätzung unseres Körpers, unseres physischen Lebens in den Hintergrund. Und das ist in dem Maße der Fall, wo es um die wunderbare Ehre unseres herrlichen Herrn Jesus Christus geht. Im Vergleich zu seiner Ehre, wenn du vergleichen musst, die Ehre meines Herrn oder mein physisches Leben ist eindeutig, was wichtiger ist auf der ewigen Skala. Er ist viel würdiger, dass er die Ehre bekommt. Die Wucht seiner Herrlichkeit ist viel gewichtiger, als dass wir sagen, ich will aber mein eigenes Leben behalten. In diesem Falle, du sollst dich um deinen Körper kümmern. Du sollst deine Haare kämmen, deine Zähne putzen, haben wir heute früh gehört, damit nicht dieser schwarze kleine Punkt kommt. Du sollst ihn pflegen und erneuern und gedeihen lassen und alles machen, ihn gut und wohl zu behalten. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber wenn es im Vergleich geht um die Ehre des Herrn und unser eigenes Leben, sagt Jesus, eine Sache ist wichtiger. Und das ist einfach so. Er ist würdiger. Er ist mehr wert als sein eigenes körperliches Leben. Mich zu schätzen und mich zu ehren ist wichtiger, als dein eigenes Leben zu erhalten. Zweitens, Jesus sagt, das Schlimmste, was deine Feinde dir antun können, ist deinen Körper zu töten, deine Seele aber ist unantastbar. Und jetzt gibt es eine positive Verheißung. Jesus sagt, im Extremfall werden sie dir nicht schaden können. Und du sagst, wieso? Sie werden mich umbringen. Und Jesus sagt, hab dir keine Sorge, dir wird ultimativ kein Schaden zuteil werden, wenn du dein körperliches Leben verlierst. Mit folgender Begründung. Zwei Spatzen auf dem Markt, und das ist auch damals so, tatsächlich wurden Spatzen also im Zweierpack oder im Fünferpack verkauft. Das ist das billigste Essen, was es gab. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild von einem sogenannten Das ist ein Asarion und eine Vielzahl davon. Und eine Kupfermünze hast du hergeben müssen für einen Spatz im Zweierpack. So ein Ding war ungefähr ein Sechzehntel von einem Tageslohn, also ungefähr heutzutage 3,50 Euro oder so. Und Jesus sagt, zwei Spatzen, 3,50 Euro wert, fallen nicht zu Boden, es sei denn, dies ist im souveränen Willen Gottes. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, der Vater ist so in der Kontrolle des Universums involviert, dass noch nicht mal zwei Spatzen zu Boden fallen, außer Gott steht dabei und sagt, Achtung, jetzt. Und dann sagt er, die Haare auf deinem Haupt sind alle gezählt. Das heißt, impliziert wird, auch kein Haar fällt auf den Boden. Es sei denn, Gott sagt, jetzt, Michael. So, bei Michael ist es schon ein paar Mal, hat Gott schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ist trotzdem ein ganz toller Typ. Und dann sagt er, fürchtet euch deshalb nicht, ihr seid wertvoller als viele Spatzen. Das heißt, dass Jesus hier sagt, wenn das schon bei den Spatzen Gott in souveräne Kontrolle ist, wie viel mal mehr über dich? Nichts wird passieren, wo Gott nicht seine souveräne Hand drüber hält und er und der Sinn mit den Haaren ist, dass Gott nicht kompensieren wird eines Tages, was mit deinen Haaren passiert ist. Natürlich werden in dem Augenblick, wo der Kopf ab ist, auch die Haare zu Boden fallen. Aber Gott sagt, hab dir keine Sorge, du wirst sie nicht auf ewig verlieren. Ich werde kompensieren auf ein Vielfaches das, was du für mich verloren hast. Mach dir keine Sorgen. Seele ist unantastbar. Seelisches Wohlergehen ist unantastbar. Kein Mensch kann dir schaden, wenn du dich für mich einsetzt. Ist nicht toll? Sollte uns Mut geben zu sagen, ja Jesus, für dich riskieren wir was. Und jetzt kommen wir zu unserer Generationsblindheit. Jesus malt hier ein Bild von Christsein, dass Menschen, die an ihn glauben, sagen, denken und leben, Jesus, du bist so einzigartig, für dich bin ich bereit, in deine Fußstapfen zu treten. Sollen doch die Arbeitskollegen schimpfen, lästern oder sonst was machen. So, egal, ob ich benachteiligt werde, sollen sie mich Christ nennen. Und wisst ihr da, woher das Wort Christ kommt? Es kommt aus der Apostelgeschichte. In Antiochien wurden die Christen das erste Mal Christen genannt. Und im Griechischen steht da Christianos. Und diese Endung, Ianos, ist eine extrem negative Endung. Es ist ein Schimpfwort. Also das Wort Christ ist ein Schimpfwort. Das heißt so viel wie Christianos bedeutet Christenheinis, Christenschweine, Christenidioten. Das heißt, wenn du jemals sagst, ich bin Christ, sagst du damit, ich bin so ein Christenidiot. Es ist ein Schimpfwort. Es ist ein Schimpfwort, weil die Leute im ersten Jahrhundert bereit waren, sich für Jesus beschimpfen zu lassen. Sie haben ihn als würdiger und wertvoller erachtet, als dass sie in ihrem eigenen Leben gut dastehen. Für dich bin ich bereit, in die Fußstapfen zu gehen. Sollen sie, Christenheini, zu mir sagen, sollen sie mich, wenn sie dich, Prinz der Dämonen, beschimpft haben, bin ich bereit, dir als Sohn Gottes nachzufolgen. Jesus malt hier ein Christsein, wo Menschen ein innerliches Verlangen haben, für seine Ehre und für ihren Herrn einzustehen, von ihm zu erzählen, jede Gelegenheit nutzend, alle zur Verfügung stehenden Mittel benutzen, um von Jesus zu erzählen, selbst wenn es etwas kostet. Und das haben die Christen im ersten Jahrhundert gemacht. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, ein Zitat von jemandem, der kein Christ ist. Dieser Mann heißt Lukian von Samosata und hat das ungefähr Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben und hat über die Christen Folgendes geschrieben. Die Armschlucker, also die Christen, Christenheinis, Christentypen, Armschlucker, sind hauptsächlich davon überzeugt, unsterblich zu sein und in alle Ewigkeit zu leben, infolgedessen sie den Tod verachten und sich sogar bereitwillig in Haft begeben, und zwar die meisten von ihnen. Das heißt, was Lukian hier einem Nichtchrist im 2. Jahrhundert sagt, ist, die Leute sind so davon überzeugt, Matthäus 10, sie leben ewiglich, sie sind so davon überzeugt, dass keiner ihre Seele Schaden antun kann, dass wenn der Kaiser sagt, alle Christen gefangen nehmen, die sich von selber melden und sagen, ich glaube an Jesus. So, und jetzt schaue ich mir meine Generation an. Jetzt schaue ich mir mein eigenes Leben an und höre, wie Jesus zu mir sagt, ruf es von den Dächern und wenn es dein Leben kostet. Und dann sage ich mir und die meisten von uns, wenn du es zugibst, du wirst es auch sagen, dann wirst du sagen, ich bin doch nicht blöd. Ich setze doch nicht mein Leben aufs Spiel. Dafür Leuten was zu erzählen, die es überhaupt nicht hören wollen. Ich bin da schlauer. Ich halte einfach meine Klappe. Glaube im Herzen, das wird schon reichen. Und die Option, sagt Jesus, war nie gegeben. Die steht überhaupt nicht zur Debatte. Das war nie eine Möglichkeit. Jesus hat nie gesagt, also es gibt zwei Klassen von Christen. Feurige, für mich brennende Christen und andere Christen, so das normale Fußvolk. Es gibt eine Klasse von Christen und alle Christen haben diese Sehnsucht im Herzen. Jesus, deine Ehre ist mir so wichtig. Wie kann ich von dir erzählen? Normalzustand. Christsein 1:1. Christlicher Alpha-Kurs, 1. Jahrhundert, 1. Lektion. Jesus bekennen heißt, für ihn abgelehnt zu werden. Merkt ihr den blinden Fleck? Oh, für mich ist das furchtbar. Ich sehe diesen blinden Fleck, ich sehe das, wie die Leute im 1. Jahrhundert leben. Ich gucke mein ein Leben an und sage mir, Gott, so kann das nicht weitergehen. So kann das nicht weitergehen. So kann das nicht weitergehen. Und ich habe für euch heute keine Lösung. Also die Predigt endet nicht mit sozusagen, jetzt machen wir mal alle eine Aktion und gehen mal alle so on the move oder so. Ich habe keine Lösung, sondern ich möchte euch diesen Frust, den ich mit meinem eigenen Herzen erlebe, mit nach Hause geben, dass ihr irgendwas Positives damit macht, hoffentlich. Ich möchte euch diese Hoffnung, diese Sehnsucht mit nach Hause nehmen, das mal nochmal zu Hause durchzulesen, Matthäus 10, und dich mein eigenes Leben daneben zu spielen und zu fragen, Gott, ist mein Glaubensleben in Ordnung? Und das nicht nach 5 Minuten abzutun, zu sagen, ja, der Herr ist schon okay, oder zu sagen, nein, es ist nicht in Ordnung und in schwere Depression zu verfallen, sondern über einen längeren Zeitraum Gott zu bestürmen und zu sagen, Gott, ich will leben wie im 1. Jahrhundert. Ich will leben wie die Christen im Hebräerbrief, wo es heißt, sie waren dieser Welt nicht würdig. Ich möchte, dass man sieht, dass ich zu dir gehöre. Dass man hört, dass ich zu dir gehöre. Schenk mir das Feuer. Das kann der Prediger nicht machen. Ich kann dir weder dass dich mit Schuldzuwendung noch mit allergrößten Verheißungen dich dazu bewegen, dass das Feuer in deinem Herzen angefacht wird, dass du sagst, ich will so leben wie in Matthäus 10. Das kannst nur du vor deinem Herrn. Nur wenn du unzufrieden bist, nur wenn du frustriert bist und sagst, Gott, so kann es nicht weitergehen, wird Gott in deinem Leben was tun. Deshalb kann ich euch jetzt gleich schon sagen, ich entlasse euch in 2 Minuten, ohne dass es eine Lösung für das Problem gibt. Das Problem bleibt und wir müssen Gott bestürmen und sagen, wollen wir so wie im 1. Jahrhundert leben? Oder wollen wir mit so einer abgesteckten Variante des Christseins zufrieden sein? Vielleicht gebe ich euch noch eine Sache mit. Und das ist etwas, weil ich denke, dass die Leute im 1. Jahrhundert ein bisschen mehr diese Wucht gespürt haben, worum es eigentlich geht. Und es ist ein Zitat von einem Rabbi. einem jüdischen Lehrer aus dem Ende des ersten Jahrhunderts. Das hat was damit zu tun, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht, weil wenn sie den Leib töten und deine Seele aber nicht töten können, fürchte dich vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verwerfen kann. Muss noch ein Stück zurückgehen, müssen zwei Folien weiter zurückgehen. Das sagt der Rabbi. Als er stirbt auf dem Todesbett, kommen seine Jünger zu ihm und noch eine Folie bitte zurück und sagen zu ihm, noch eine Folie zurück, Rabbi, warum weinst du? Nee, jetzt mal eine weiter. Oh, es wird ganz durcheinander. Na gut, dann muss ich es euch so vorlesen. Hier fehlt der Anfang. Die fragen den Rabbi und sagen, Rabbi, warum weinst du, weil er heute stirbt? Und dann sagt der Rabbi seine letzten Worte. Wenn ich heute vor einem menschlichen König erscheinen müsste, jetzt gibt es die Folie dazu, der heute hier ist und morgen ins Grab befördert wird, wenn ich vor einem menschlichen König erscheinen müsste, dessen Zorn, wenn er zornig auf mich ist, nicht ewig ist, wenn er mich ins Gefängnis wirft, mich nicht einsperren wird für immer, und wenn er mich zu Tode bringt, mich nicht zum ewigen Tode bringen kann, wenn ich vor einem König heute erscheinen muss, den ich mit Worten überzeugen und mit Geld bestechen kann, selbst dann würde ich weinen, weil ich den König und seine Macht fürchte. Jetzt erscheine ich aber heute vor dem obersten König der Könige, vor dem Heiligen, dem Erhabenen, der lebt und bleibt für immer und ewig, dessen Zorn, wenn er wütend auf mich ist, ein ewiger Zorn ist, der, wenn er mich gefangen nimmt, mich einsperrt für immer, der, wenn er mich zu Tode bringt, für immer, und den ich mit Worten nicht überzeugen kann, noch mit Geld bestechen kann. Und wenn er zwei Wege vor mich legt, den einen in das Paradies und den anderen in die Hölle, und ich nicht weiß, auf welchen ich genommen werde, sollte ich da nicht weinen. Und dann sagten die Jünger zu ihm, Meister, segne uns. Er sagte ihnen, wenn es Gottes Wille ist, segne ich euch, dass die Furcht des Himmels, dass eine Ehrfurcht dafür, wer Gott ist und wie furchtbar es ist, vor ihm zu erscheinen, über euch kommen möge. Der Rabbi tut mir leid. Der Rabbi kannte die Sicherheit, zu Jesus zu gehören, nicht. Er war sich am Todesbett noch unsicher, welchen Weg er gehen wird. Das müssen wir nicht haben. Wir können als Christen sicher und mit einem erwartungsvollen, freudigen Angesicht in die Gegenwart unseres Herrn kommen, weil wir wissen, dass er uns gelöst hat. Aber eines hatte der Rabbi, was uns heute fehlt. Es ist ein Respekt und es ist eine Ehrfurcht, was es bedeutet, vor dem König, der ewig lebt, eines Tages zu erscheinen, den du mit Worten nicht beschwichtigen und mit Geld nicht bestechen kannst. Es ist eine furchterregende Sache, in die Gegenwart des allmächtigen Gottes zu kommen. Und ich denke, wenn wir wüssten, was auf dem Spiel steht, würde es uns auch mehr wachrütteln, zu Gott zu rufen und sagen, Gott, so kann es nicht weitergehen. Schenk mir dieses Vorrecht, in Feuer für dich zu leben. Schenk mir dieses Vorrecht, mutig zu sein für dich. Mutig zu sein heißt nicht, ja, vom Dach predigen heißt nicht, mach sicher, dass man dich also 100% gleich verfolgt. Ne? Also beschaff dir so eine Tröte hier und stell dich irgendwo auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe, als ich noch so richtig ich war ein Jahr alt Christ und ich habe ziemlich viele Sachen wörtlich genommen. Und habe das gleich gemacht und habe mich in die volle Straßenbahn vorne hingestellt, letzter Tatrawagen, und habe gepredigt. Und die Leute haben ihre Zeitung rausgeholt und haben so gemacht. Ich würde es heute nicht nochmal machen. Ich glaube nicht, dass Jesus sagt, es predige es von den Dächern sozusagen, mach dich so leicht verachtenswert wie möglich. Nein, er sagt, stell dich mal in die Situation rein. Du bist nicht Christ, der noch nie was von Gott gehört hat. Und derjenige hat keine Hoffnung auf Himmel, auf ewiges Leben. Wie möchtest denn du, dass jemand zu dir kommt und dir auf eine gute Art und Weise was von Jesus erzählt? Wie würdest du das denn haben wollen? Und dann mach es auf dieselbe Art und Weise. Also man muss nicht absichtlich so abscheulich sein wie möglich, damit man leicht abgelehnt wird. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass selbst wenn wir es so angenehm wie möglich machen, wir einfach nicht bei allen Leuten Gefallen finden. Meine Sehnsucht ist, dass wenn unsere Generation mal vergeht, Leute nicht auf uns gucken, so wie wir heute auf Chrysostomus geguckt haben und sagen, meine Güte, ist er überhaupt Christ? Sondern ich möchte ein, dass eines Tages mal unsere Nachfahren auf uns gucken und sagen, wie wir heute auf die Leute in Herrenhut vor 300 Jahren gucken und sagen, meine Güte, wie die Jesus lieb gehabt haben. Meine Güte, was die auf die Beine gestellt haben für die Ehre unseres Herrn. Das ist die Generation, in der ich leben will. Und das ist das, was ich möchte, was die nächste Generation über mein eigenes Leben sagt. Amen und Amen.